SWR 2 Tandem.
Wenn Deborah Feldmann durch Berlin radelt, genießt sie das mehr als mancher andere. Denn es war ihr als Kind verboten. Ebenso wie sie nur Jiddisch und nicht Englisch sprechen sollte, obwohl sie in New York lebte. Sie durfte als Mädchen so gut wie keine Bücher lesen und zu keinem Menschen Kontakt haben, der nicht Teil der religiösen Gemeinschaft war. Ihre Familie gehörte einer ultraorthodoxen jüdischen Sekte in Brooklyn an. Wie sich Deborah Feldmann daraus befreite, beschreibt sie in ihrem Buch Unorthodox, das in den USA und dann auch in Deutschland ein Bestseller wurde. Almut Engelin fasziniert besonders, was für eine genaue Wahrnehmung die Autorin schon als Kind hatte und wie sie einen ganz eigenen Zugang zu Gott fand.
Deborah Feldmann, Sie sind vor 7 Jahren, 2009, aus der sehr strengen ultraorthodoxen Gemeinschaft der Satmarer in New York ausgetreten. Sie leben jetzt in Berlin. Sie waren gerade 23 geworden, als Sie den letzten Schritt vollzogen haben. Wie geht es Ihnen heute?
Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin diesen Sommer 30 geworden. Mein Sohn wird bald 11. Wir wohnen schon 2 Jahre in Berlin. Hier kann ich sagen, habe ich wirklich mein Glück gefunden, mein Zuhause. Das ist so ein Heimat für Heimatlose, kann man sagen. Und viele Deutsche denken das auch über Berlin.
Sie schildern diese Glaubensgemeinschaft der Satmarer, bei denen Sie dann ausgetreten sind, als eine Gemeinschaft, die enorm strenge Regeln hatte. Sie ist auch im Rahmen des jüdisch-ultraorthodoxen Lagers, kann man sagen, eine besonders strenge Gemeinschaft. Und sie ist nicht ganz klein, sodass also in Brooklyn, wo die Satmarer leben, das wie ein Kosmos für sich ist. Wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern, welche dieser Beschränkungen waren für Sie eigentlich besonders schmerzhaft, besonders fühlbar, besonders wichtig?
Ich war neidisch, dass meine Cousins Zugang zu den hebräischen Texten hatten und dass ich sogar das nicht haben könnte. Also das war für mich sehr schwierig. Diese Gemeinschaft liest keine weltliche Zeitungen oder Bücher und guckt kein Fernsehen, hört kein Radio, aber sie haben natürlich hebräische Texte, sie haben Talmud und Mishnah und so weiter. Das konnte ich auch nicht lesen. Das war für mich eigentlich ein bisschen schmerzhaft, ja.
Das ist ja erstaunlich, wenn man als Kind davon so weggehalten wird, weil es ausschließlich Sache der Männer ist, ja. Und eigentlich auch keine weiblichen Vorbilder hat, dass sie das so stark empfunden haben und so wie sie es darstellen im Buch ja auch offenbar früh so empfunden haben. Wie kam das eigentlich?
Also ich bin bei meinen Großeltern groß geworden und mein Großvater war ein gelehrter Mann und saß sehr häufig am Tisch und hat seine Bücher gelesen und studiert. Und manchmal hat er vergessen, dass ich ein Mädchen bin und hat mit mir drüber gesprochen. Und diese Momente haben natürlich meine Neugierde erweckt und sie haben mich sehr geschmeichelt, weil ich habe mich als Individuum wahrgenommen, als Geist. Und dann nach 10, 15 Minuten hat er immer sich so dabei erwischt und bemerkt, was er tut und hat gesagt, nein, nein, wir hören hier auf. Also geh zurück zu deiner Großmutter in die Küche, da gehören die Mädels. Und das hat mich immer natürlich aufgehoben und dann wieder runtergeschmissen. Ich hatte immer das Gefühl, ah, guck, ich kriege Nähe und Aufmerksamkeit und Austausch und ich werde wahrgenommen und das war so großartig. Und dann immer dieser Fall wieder nach unten, diese, nein, du bist eigentlich nichts, du bist wertlos, du musst einfach tun, was alle anderen Frauen tun. Ich habe dann, als ich zum ersten Mal bei meiner Großmutter ein Buch gefunden. Das heißt, sie hat ein Buch zwischen ihre Sachen versteckt und ich bin da durchgewühlt, weil ich so neugierig über sie war und dann das gefunden, ist mir eingefallen. Also man kann hier Geheimnisse haben. Man muss sie nur geheim halten, aber man kann eigentlich die Regeln brechen, solange niemanden davon herausfindet. Und da hatte ich diese Idee, erstmal, ich schaffe mich auch ein Buch. Ich möchte auch irgendwas lesen.
Und erinnern Sie sich noch, was das Erste war, was Sie sich irgendwie erschlichen haben?
Also das Erste war ein Talmud.
Ein dickes Buch, was quasi die rabbinischen Auslegungen der Tora, der Bibel sind.
Genau, das sind sehr viele Bücher und ich habe ein davon gekauft und die hatten sogar Übersetzungen und so. Und ich habe da herausgefunden, dass vieles, was mir erzählt wurde, nicht wirklich so waren, wie ich es glaubte. Es war ein Schlüsselmoment für mich. Das hat wirklich diese letzte Stück Mauer in mir gebrochen. Und dann habe ich gesagt, ich hole mir die Informationen, die ich will, weil ich kann eh nicht vertrauen, dass was mir erzählt wird, wahr ist.
Also Sie haben zum Beispiel entdeckt, dass König David, der ja eine große, prominente Rolle spielt in der Bibel, dass er ein unglaublicher Weiberheld war und dass er auch sehr skrupellos war, um an die Frauen zu kommen, die er wollte.
Ja, dieser König David, der bei uns so ein großer Maßstab war für uns alle, der war so heilig, er war fast ein Gott. Und dann zu lesen, dass er diese, Konkubine hatte, das ist kein heiliger Mann, habe ich sofort gedacht. Dann bin ich nicht so schlimm mit meinen kleinen Sünden, wenn er diese Sünden hat.
Das heißt, die Originalquellen, also David wird ja in der Bibel so dargestellt, hat tatsächlich für sie eine entlastende Wirkung gehabt in dem Moment.
Auf jeden Fall. Also wenn die großen Helden dann auseinanderbröckeln, dann muss man von vorne anfangen, die neue Helden auszusuchen. Und ich habe die neue Helden in Literatur ausgesucht.
Mhm. Und welche waren das?
Ich bin mit den Geschichten zum Beispiel von Roald Dahl angefangen. Die klassische Kindergeschichten.
Mathilda.
Genau, Mathilda. Ich habe auch Lewis Carroll gelesen, Alice in Wonderland. Die klassischen Geschichten, ja.
Und Mathilda hat ja auch diese Elendssituation. Die hat doch diese furchtbare Direktorin, die also richtig eine quälende Sadistin ist. Mhm. Und diese Eltern, die Mathilda immer verkennen, also die Eltern sind dumm wie Brot. Und
ja, das ist ein Faden, das durch viele Kinderbücher auch läuft, dass die Protagonisten sind immer elend, missverstanden, vereinsamt, missbraucht und so weiter. Und dann lernt man, dass die für irgendwas Besonderes bestimmt sind und dann werden sie von irgendwas oder irgendjemand gerettet.
Vielleicht lesen Sie mal eine Passage, die genau dazu passt.
Es scheint mir, dass in aller Literatur, die sich um Kinder dreht, um Kinder, die wie ich merkwürdig und unverstanden sind, an einem bestimmten Punkt etwas auftaucht, um ihr Leben zu verändern. Und dann bemerken sie, dass ihr vorheriges Leben nur ein Fehler war, dass sie die ganze Zeit über außergewöhnlich und für größere und bessere Dinge bestimmt waren. Heimlich warte auch ich drauf, durch ein Loch hindurch ins Wunderland zu fallen oder durch die Rückwand eines Kleiderschranks nach Narnia zu gelangen. Welche anderen Möglichkeiten sollte ich in Betracht ziehen können? In dieser Welt werde ich ganz bestimmt niemals zu Hause sein.
Das heißt, diesen sehr entschiedenen Satz, dieses sehr entschiedene Gefühl, in dieser Welt, die ich kenne, werde ich niemals zu Hause sein, den haben Sie tatsächlich auch als neunjähriges Kind schon gehabt oder gefasst?
Ja, ich habe es eigentlich immer geahnt.
Sie hatten ja in der Gruppe der Außenseiter, die Satmara gewollt und freiwillig sind, hatten Sie eine besondere Außenseiterstellung. Sie wuchsen bei ihren Großeltern auf und Sie müssen vielleicht kurz sagen, was mit ihren Eltern los war, wieso sie als quasi Waisenkind aufwuchsen.
Genau, in dieser Gemeinschaft ist es extrem wichtig, sehr viele Kinder zu gebären. Und das bedeutete, dass man sehr früh heiraten muss und man musste auch in einer Reihenfolge heiraten. Das heißt, älteste Geschwister erst und dann jüngere und so weiter. Und meine Großmutter hatte 11 Kinder und mein Vater war das 7. Kind, aber er war geistig behindert. Und die Gemeinschaft hat es natürlich mitgekriegt, als er da groß geworden ist, dass irgendwas mit ihm nicht 100% war. Und dann hatten meine Großeltern wirklich Probleme, eine Ehe für ihn zu arrangieren. Und das war sehr schlimm, weil die jüngeren Geschwister sind langsam älter geworden. Sie sind langsam so unfrische Ware geworden. Und dann waren sie sehr verzweifelt und haben sich entschlossen, ein Mädchen vom Ausland zu finden. Ein Mädchen aus ärmlichen
Armen Verhältnissen. Mhm.
Genau. Und die haben natürlich viel Schmuck angeboten und Geschenke und 7-Zimmer-Wohnungen in Amerika und alles, was ein Mädchen locken kann.
Ihre Mutter war in England.
Genau.
Die wurde richtig importiert.
Genau, weil in ihrer Welt kannte man meine Familie nicht und niemand könnte ihr erzählen, dass mein Vater geistig behindert war. Das heißt, sie wusste nicht und sie hat sich gefreut, dass sie diese Gelegenheit hat und dann erst nach der Hochzeit herausgefunden, womit sie leben muss. Und sie ist dann weg, als ich sehr jung war und ich bin dann bei verschiedenen Tanten aufgewachsen. Aber ich war niemals glücklich, bei irgendwelcher Tante zu leben. Ich wollte immer mit meiner Großmutter leben, weil ich liebte meine Großmutter sehr. Und ich habe dann gebeten, ob ich bei meinen Großeltern einziehen kann. Und dann das wurde so diskutiert und organisiert. Und dann bin ich endlich bei meinen Großeltern eingezogen.
Wie alt waren Sie, als Ihre Mutter Sie verließ? Haben Sie das noch bewusst erlebt?
Nein. Es war natürlich ein großer Skandal, dass sie gegangen ist. Und ich war natürlich die Erinnerung daran. Meine ganze Familie musste nur auf mich gucken, um sich daran zu erinnern, dass es in unserer Familie ein Skandal war.
Und es war quasi, als hätten sie ein Mal im Gesicht.
Ja.
Ein Zeichen, dass sie irgendwie Teil einer misslungenen Entwicklung sind.
Genau, aber meine Großmutter hat dieses Gefühl nie vermittelt. Also Ich war vollkommen wahrgenommen und geschätzt und geliebt. Und es waren nur die anderen Leute in meiner Familie, die das Gefühl vermittelt haben und natürlich die Leute in meiner Gemeinschaft.
Was mich so unglaublich verblüfft hat, als ich ihr Buch gelesen habe, ist, was Sie für ein Kind waren. Also wie genau Ihre Wahrnehmung war und wie tief die war. Ich würde Sie bitten, mal eine kleine Passage, wo Sie Ihre Tante, also die böseste Tante, schildern, die leider auch die mächtigste war. Und die besuchte immer ihre Großmutter, ihre Bubbe, wie man Jiddisch sagt. Und wenn Sie diese Passage vielleicht mal lesen.
Wann immer sie Babi besucht, beäugt sie mich mit Argusaugen, weist alle 5 Minuten darauf hin, was ich alles falsch mache. Mein Herz schlägt schneller, wenn ich in ihrer Nähe bin. Ich spüre mit aller Deutlichkeit, dass sie Gefallen an der Angst findet, die sie in mir erzeugt. Es vermittelt ihr das Gefühl von Macht. Keiner der anderen scheint zu bemerken, was ich bei ihnen empfinde. Sie aber weiß, dass sie mich verängstigt und es gefällt ihr.
Das ist ja eine unglaublich hochentwickelte Interpretation. Wenn Sie sich heute erinnern, haben Sie das tatsächlich damals gespürt und gedacht?
Ja, ich war als Kind gleichzeitig sehr fasziniert von dieser Frau. Sie war so anders als die Frauen, die ich kannte. Sie war nicht mild, sie war nicht unterwerfend. Sie war eher sehr frustriert und sehr wütend. Und ich war sehr fasziniert von ihr und von ihren Wut vor allem.
Sie haben ja wahrgenommen und beschreiben in dem Buch, dass sie eben sehr kalt war. Und Sie schreiben, dass Sie sich anders wahrnehmen als diese Tante. Und da gibt es die Zeile, wo Sie sagen, ich spüre, dass meine Fähigkeit, tief zu empfinden, meine Fahrkarte ins Wunderland ist.
Genau, ich habe als Kind natürlich bemerkt, dass ich sehr empfindlich war. Aber ich habe auch damals verstanden, dass in dieser Empfindlichkeit liegt meine Hoffnung und dass insgesamt liegt Hoffnung in unserer Empfindlichkeit. Und sobald man diese Empfindlichkeit verliert und man so kalt und hart wird, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Und deshalb habe ich versucht, diese Sensibilität in mir zu züchten sogar.
Ein Punkt dabei war ja auch, dass Sie sich ja sehr stark mit Gott beschäftigt haben. Also natürlich wurde ja von Gott ununterbrochen geredet. Gott wurde ja quasi, wenn ich das richtig verstehe, wie so eine Art Buhmann behandelt, der alles sieht. Und man darf den Badezimmerspiegel nicht blank putzen, um sich nackt zu sehen. Gott ist überall, auch unter der Dusche und passt auf. Und dieser böse Gott war aber nur die eine Seite. Und da wollte ich Sie auch bitten, ein Zitat mal vorzutragen, was mich beschäftigt.
Gleichwohl ich mit Gott rede, so doch nicht während der Gebete. Ich rede mit ihm in meinem Kopf und ich will sogar zugeben, dass ich Gott nicht demütig begegne, wie ich es sollte. Ich rede offen mit ihm, wie mit einem Freund, und ich bitte ihn ununterbrochen um Gefallen. Und doch fühlt es sich für mich so an, als wären Gott und ich ziemlich gut miteinander, jedenfalls relativ. Heute Morgen, da sich alle um mich herum leidenschaftlich hin und her wiegen, stehe ich ruhig im Meer der jungen Mädchen da und bitte Gott darum, diesen Tag erträglich zu machen.
Das ist also so eine Gebetssituation, wo man sich so stark vor und zurück bewegt, so als eine Methode der Versenkung. Aber man hört so, dass Sie so Ihren ganz eigenen Weg da suchen, auch religiös.
Ja, ich hatte immer als Kind das Gefühl, dass die alle um mich Gott missverstanden haben. Mir war sehr klar, dass wenn es einen Gott gäbe, ist das wirklich nicht möglich, dass er so zornig ist, als man sagte. Weil natürlich als Kind sieht man in sich selber rein und denkt, ich bin nicht böse, ich bin wohlwollend. Und dann, wenn ich in sein Bild gemacht bin, dann muss es sein, dass er auch so wohlwollend ist, zumindest wie ich.
Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde.
Genau, und dann habe ich mit ihm geredet, als wäre er ein Spiegelbild natürlich von mir als Kind. Wir haben gelernt, dass in jede jüdische Seele liegt ein kleiner Funk von der Heiligkeit Gottes. Das bedeutete, dass ein bisschen Gott war auch in mir und ein bisschen mir war auch in Gott. Und als Kind, vielleicht begreift man das nicht so sachlich, aber man merkt, dass man redet manchmal mit dem Gott in sich selber. Und wenn man mit Gott da oben redet, redet man manchmal auch nur mit sich. Und insofern war dieses Konzept, die ich hatte, vielleicht eine frühe Form des Humanismus irgendwie. Also, weil für mich ist Humanismus auch irgendwie die Göttlichkeit in Menschen zu erkennen.
Ja, es ist etwas Allgemeines. Es ist nicht aufs Judentum beschränkt, sondern genau. Es ist eine allgemeine Vorstellung, die ja auch den Menschenrechten in einer gewissen Weise zugrunde liegt, dass jeder etwas Göttliches in sich hat und jeder diesen Respekt, diesen grundsätzlichen Respekt verdient. Und ich finde einfach so interessant, dass Sie von Anfang an diese Unterscheidung gemacht haben. Es gibt dieses Bild des Strafenden, des Regulierenden, des Gottes, den man sich fast automatisch wie einen bösen, strengen Mann vorstellt. Und diese andere Kraft. Später haben Sie dann auch mal von dem Universum gesprochen. Ich weiß, dass das Universum das auch nicht will. Woody Allen redet auch vom Universum, wenn er von Gott redet. Also, dass man einfach sagt, da ist eine Kraft, mit der ich Harmonie suche.
Ja, aber wie vorher schon erwähnt, diese Kraft, mit der ich Harmonie aussuche, diese Kraft ist in mir. Ich suche im Endeffekt Harmonie mit mir selbst. Und es ist auch so, dass ich als Kind wirklich nach Glück gestrebt habe. Ich wollte sehr, 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 sehr glücklich sein. Und deshalb könnte ich alle Lehren, die das vermeiden wollten, ablehnen. Und mir selbst neue Lehren und Glauben aufbauen, die Glück unterstützen könnte.
Sie sind richtig ausgebrochen. Sie haben dann schon mit kleinen Jobs sich Geld verdient und sehr früh durften Sie dann in der Schule Englisch unterrichten.
Ja.
Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen, in Ihrer Schule da irgendwelchen Kindern Englisch zu unterrichten?
Ich war also Ende 16 Jahre.
Und da hatten Sie plötzlich so eine Art Credit. Also Sie waren plötzlich auch für Ihre Großeltern nicht mehr nur peinlich, weil Sie richtig was konnten.
Ja, also das war eigentlich das schönste Jahr in meiner Kindheit. In diesem Jahr, als ich angefangen habe zu unterrichten, ich habe so wenig Geld verdient, aber es hat sehr viel Ehre in der Gemeinschaft verdient, überhaupt einen Job erfolgreich tun zu können. Ich habe das auch erfolgreich gemacht und das war eine Zeit, wo ich dachte, ich kann dazu gehören, ich kann hier mein Leben aufbauen, ich schaffe das doch.
Und dann kam eben der Punkt, dass Sie 17 waren und verheiratet werden sollten. Und ich glaube, das hat Ihnen ziemlich diese Vorstellung genommen, dass Sie es da schaffen können, oder?
Es fing erst noch mit dieser Unterrichte, mit dieser Hochzeitunterrichte an, dass ich bemerkt habe, also Ehe in dieser Gemeinschaft ist keine emotionale Beziehung. Es ist eher eine sehr streng geregelte Interaktion.
Sie schildern da in einer Passage die sexuelle Aufklärung bei der Heiratslehrerin, wie die Ihnen versucht klarzumachen, worum es da geht. Vielleicht können Sie diese Passage mal lesen.
Sie versucht, mir etwas über den Hohlweg zu erzählen, der zur Quelle führt, darüber, wie in diesen Durchgang hineinzugelangen sei. Sie demonstriert mir dies, indem sie aus Daumen und Zeigefinger der einen Hand einen Ring bildet, in den sie den Zeigefinger der anderen einführt und dabei lächerliche stoßende Bewegungen macht. Ich vermute, diese Bewegung dürfte sich auf jenen Bereich beziehen, wo die Teile ineinander einrasten sollen. Noch immer aber verstehe ich nicht, wo überhaupt dieser Punkt, dieser Zugangsweg an meinem Körper liegen sollte. Soweit ich weiß, ist die Stelle, wo der Urin heraustritt, nicht derart dehnbar. Ich unterbreche sie schließlich. Ich habe das einfach nicht, sage ich nervös kichernd. Ich bin mir sicher, keine solche Öffnung zu haben und sollte ich eine haben, wäre sie definitiv nicht groß genug, etwas in der Größe dieses dicklichen Zeigefingers oder was auch immer er darstellen mag, zu beherbergen.
Ja, das heißt, Sie hatten wirklich
keine Ahnung über den Körper.
Keine Ahnung, Sie hatten auch vorher nie irgendwie Doktorspiele gemacht, irgendwie rumprobiert, gar nichts.
Das alles, was die Gemeinschaft erzählt hat, dass der Körper böse war, das hat eigentlich gut bei mir funktioniert. Ich habe dann meinen Körper nie untersucht und habe mich davon abgespaltet und dann kam diese Lehrerin und sagte, also jetzt muss dein Körper verwendet werden und für was Heiliges noch sogar.
Deborah Feldmann, Sie wurden dann verheiratet und was dann einsetzte, war eigentlich der perfekte sexuelle Horror, kann man sagen.
Ja, kann man sagen. Also auch wenn ich das einfach machen wollte, weil es gemacht werden musste, hat mein Körper auch rebelliert. Und natürlich ist das sofort ein Skandal geworden, dass die Ehe
also,
nicht vollzogen würde.
Sie hatten im Grunde einen Vaginismus. Totaler genau. Krampf und mit Beischlaf gar nicht dran zu denken.
Genau, aber das wollte meine Gemeinschaft natürlich nicht annehmen. Das wollten die Rabbiner nicht annehmen, die Familie. Sie haben alle gesagt, es liegt natürlich an mir, es ist meine Schuld, ich verweigere mich und so weiter. Da habe ich unter sehr viel Druck für sehr lange gelebt, dass ich das nicht schaffen könnte. Und dann habe ich das Problem oberflächlich lösen können, also schwanger zu werden. Und dann hat man mir in Ruhe gelassen, weil ich endlich mal schwanger würde.
dieser Horror zog sich eine ganze Weile hin. Waren das
ein Jahr?
Ein Jahr.
Ja, man hat mich natürlich auch mit allem bedroht. Man hat gesagt, dass mein Mann mich verlassen wird, dass ich kein Zuhause haben werde. Man hat mich mit allem bedroht, mit voller Ruin. Und ich bin dann sehr krank geworden und ich habe sehr, sehr viel abgenommen. Es muss so 25 Kilo sein oder sowas. Ich war wirklich sehr ungesund und ich habe mich von meinem Körper in dieser Zeit abgespaltet. Aber im Endeffekt könnte ich Schwangerschaft erledigen.
Irgendwann haben Sie es geschafft.
Ja.
Ihr Sohn, Jitzi nennen Sie ihn im Buch, ja, ne? Von Yitzhak. Also ja, das, in Deutsch sagt man Isaak.
Ja.
Ihr Sohn hat Ihnen, glaube ich, quasi den Weg auch geöffnet, rauszugehen.
Ja, auf jeden Fall. Also sein Geburt war für mich dieser Moment, in dem ich zurück in meinem Körper gelangt bin und wach geworden bin. Und ich hatte das Gefühl, plötzlich ein Ziel nochmal zu haben, Richtung zu haben, weil ich wusste als Mutter, dass ich für ihn ein besseres Leben aufbauen muss, als ich es hatte. Und das hat mir so einen klaren Weg gegeben.
Sie wollten ihn schützen.
Ja.
Und Sie haben sich dann langsam immer mehr rausbewegt. Also Sie haben so ein richtiges Doppelleben entwickelt. Irgendwo ja, stand dann mal der Satz, in dieser Zeit war meine wichtigste Aufgabe, mein wahres Ich vor meinem Mann Eli zu verbergen.
Ja.
Das heißt, Sie haben tatsächlich geschafft, sich einen Platz zu erobern an der Sarah Lawrence School, also einer Schule für Schriftsteller.
Mhm.
Und fingen schon an, ihren Weg zu gehen, aber sie haben immer noch im Auto die Jeans angezogen und zu Hause rannten sie rum, eben hochgeschlossen und langer Rock und das ganze Programm, Perücke.
Ja, in dieser Zeit war es der Höhepunkt von meinen zwei Persönlichkeiten, weil meine versteckte Persönlichkeit hat sich derart entwickelt, als würde wirklich ein Mensch. Und die alte, oberflächliche Persönlichkeit würde schwieriger und mehr belästigend und ich wollte es nicht mehr tragen und es hat mich so fast wahnsinnig gemacht und ich merkte, dass diese zwei Persönlichkeiten wirklich voneinander abspalten und würden sich bald voneinander zerreißen und wenn sie zerreißen, dann wird irgendwelche Persönlichkeit sterben und ich wüsste nicht welche. Und als ich dann weg bin, habe ich gedacht, ich töte die alte, oberflächliche Persönlichkeit. Ich bringe die um.
Sarah, Sie wurden ja Sarah genannt und
genau,
Sie haben Sarah getötet und Deborah gerettet.
Genau, und ein paar Jahre später habe ich bemerkt, dass ich Sarah nicht wirklich getötet habe, weil Sarah war nicht nur oberflächlich, sondern auch tief in mir hatte sie Wurzeln. Die Wurzeln waren noch in mir.
Das heißt, der Prozess ist natürlich never ending.
Also der Prozess ist never ending, aber ich bin irgendwann zu dieser Schlussfolgerung gekommen, dass die Wurzeln in mir von diesen beiden Persönlichkeiten mussten miteinander zusammengebracht werden. Das heißt, sie mussten miteinander versöhnt werden, um zu sagen. Und dabei musste eine Persönlichkeit von den beiden gemacht werden.
Bei dieser Wurzelsuche hat auch eine große Rolle gespielt, dass Sie dann, ich finde Sie übrigens wahnsinnig mutig, also Sie sind ja nicht nur als jemand, der die USA überhaupt nicht kannte, durch die ganzen USA gereist. Sie sind dann auch nach Ungarn gereist, um die Wurzeln Ihrer Großmutter und deren Wege zu verfolgen. Sie haben auch unheimlich viel gefunden. Was haben Sie sich für sich davon erhofft, diese Wurzeln der Großmutter zu suchen?
Ja, in Amerika gab es für mich natürlich keine Wurzeln und keine Gelegenheit, meine Identität auch da wieder zu finden. Aber ich habe immer wieder an meine Großmutter gedacht, weil ich sie natürlich vermisst habe und sie verloren habe. Und deshalb bin ich auch nicht nur nach Ungarn, sondern auch nach Schweden und nach Deutschland und überall, wo sie Spuren hinterlassen hatte, bin ich dahin gegangen.
Mhm. Sie haben da auch eine Menge gefunden. Wir können darüber jetzt nicht so ausführlich sprechen. Ich möchte noch mal auf die Frage zurückkommen, Ihres Verhältnisses zu Gott. Sie haben ja die Religion quasi verlassen. Sie haben nicht das Judentum verlassen. Also Sie definieren sich ja ganz klar als jüdisch. Aber Sie haben diese Regeln mit diesem strafenden Gott und diesem Ganzen verlassen. Trotzdem hat man in Ihrem gesamten Buch den Eindruck, dass Sie sehr stark ein Gespür, ein religiöses Gespür für sich behalten haben. Also Religio heißt Rückbindung, dass sie oft über Koinzidenzen nachdenken, wenn glückliche Zufälle passieren, wenn im richtigen Moment der richtige Mensch neben ihnen steht, der ihnen plötzlich helfen kann und so weiter. Wie ist das heute für Sie? Wie ist heute Ihr Gefühl zu dem, was man Gott nennt?
Göttlichkeit für mich ist alles. Und es kann nicht, wie Epikurus gesagt hat, von unseren Ideen definiert werden. Und das habe ich eigentlich in den letzten 7 Jahren langsam gelernt, dass es nutzlos ist und zwecklos zu versuchen, Gott in einen menschlichen Rahmen zu stecken. Ich versuche, zu diesem Kraft offen und sensibel zu sein, dass man das nicht ignoriert und dass man sich nicht dicht macht dazu.
In unserer Themenwoche mit dem Titel »Was glaubt ihr?« hörten Sie das Gespräch »Unorthodox«, wie Deborah Feldmann sich aus einer Sekte befreite. Das Gespräch führte Almut Engelin, die das Buch von Deborah Feldmann übrigens nicht nur ehrlich und spannend fand, sondern auch hervorragend geschrieben. »Unorthodox« ist im Sezession Verlag erschienen und kostet gebunden 22 Euro.